Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Wie kreativ ist digitale Technik? So ziemlich. Kreativität heißt, etwas Neues, Originelles, Beständiges zu schaffen. Und das tut Technik durchaus. Aber genügt die Kunst, die daraus entsteht, unseren hehren menschlichen Ansprüchen? Und wie verändert sich die Verfertigung von Kunst in der Digitalisierung?
Für die Literatur jedenfalls hat der Autor Kenneth Goldsmith das Zeitalter des Uncreative Writing, also des unkreativen Schreibens, ausgerufen, ironisch und provokativ gerichtet an alle, für die nur das Original zählt. Aber ist Uncreative Writing wirklich eine literarische Revolution, wie er sagt? Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Wir, das sind Markus Richter
und Vera Linz, herzlich willkommen. Angriff auf die Pressefreiheit, lässt sich so der Umgang mit Journalisten am vergangenen Wochenende auf dem G20-Gipfel bewerten? Seit Montag läuft die Aufarbeitung. Was geschah da wirklich und was hat es mit den sogenannten schwarzen Listen auf sich? Michael Rediske von Reporter ohne Grenzen bringt uns auf den Stand der Dinge. Außerdem beleuchten wir den neuesten Hype auf dem Blockchain-Markt.
Dort starten nämlich jede Menge seltsamer Projekte, unter anderem auch eines, das den Journalismus retten soll. Und es gibt natürlich hier bei uns bei Breitband Musik aus dem Netz. Los geht's mit Fog Lake, einer Ein-Mann-Band von einer Insel. Viel mehr erfährt man nicht über den Musiker, der gerade mit seinem aktuellen Album Dragon Chaser für sehr viel Aufmerksamkeit in der Netzmusik-Community sorgt, weil er sehr oft runtergeladen wird. Hier hören wir eines seiner Stücke, Push.
Topic.
Künstliche Intelligenz, die durch Machine Learning dem Menschen zu Diensten ist. Diese Konzepte klangen vor einigen Jahren noch nach Science Fiction. Heute sind sie für uns einfach Alltag. Spracherkennung, Navigation, Online-Suche und Empfehlungen, all das sind Anwendungen, die zum großen Teil auf sogenannten selbstlernenden Systemen beruhen. Und dahinter stecken einfach Datenbanken, viel Mathematik und noch mehr Rechenleistung.
Das alles hat nicht viel mit dem Menschsein zu tun. Wie aber steht es um die ureigene Bastion des Menschlichen, um die Kreativität? Was ist mit Kunst, Literatur, Musik? Lässt sich die künstlich von Maschinen erzeugen? Und vor allem, was kommt dabei heraus? Christian Conradi hat sich angeschaut, wie kreativ Computer heute schon sind.
Schwer zu glauben, aber diese Musik stammt von einer Maschine. Emmy heißt die digitale Komponistin. Die Abkürzung steht für Experiments in Musical Intelligence, ein Beispiel für künstliche Kreativität. Ins Leben gerufen vom amerikanischen Musiker David Cope.
Es ist so entstanden, dass er selber beim Komponieren einen Writer's Block hatte.
Das ist Detlef Diedrichsen. Er leitet im Berliner Haus der Kulturen der Welt den Bereich Musik und hat die Arbeit von David Cope kuratiert.
Er hatte den Auftrag, eine Oper zu schreiben, und es fiel ihm nichts ein und er war ganz verzweifelt und hat sich dann daran gesetzt, vielleicht könnt ihr mir eine Software dabei helfen.
Aus dieser Not heraus entstand eine virtuelle Komponistenpersönlichkeit, die Musik im Stil von Chopin komponieren kann. Cope hat die Software so lange mit Originalnoten gefüttert, bis die Essenz von Chopin in Code gegossen war.
Dann ist er eben auch bis zu einem Punkt gekommen, wo also auch Fachleute, also in diesem Fall Chopin-Kenner, selber Musiker, Komponisten etc., bei solchen Blindtests zu 50% falsch liegen.
So nahe liegen Original und digitale Kopie beieinander. Um die Ehre der Experten zu retten, Emmy kann zwar Noten im Stil von Chopin schreiben, aber nicht spielen. Das macht noch immer der Mensch, unverwechselbar echt, so ausdrucksvoll, so emotional. Das kann kein Computer. Oder? Der Netzgigant Google will den Gegenbeweis liefern. Mit seinem Projekt Make Music and Art Using Machine Learning. Hier macht der Computer die Musik, von der Komposition bis zur Performance. In der neuesten Entwicklungsstufe wurden Tastenanschlag und Ausdruck perfektioniert. Und so klingt das Ergebnis. Maschinelle oder künstliche Kreativität, das ist keine Science Fiction mehr. Das zeigt auch der Predictive Artbot, ein Twitter-Account, hinter dem ein rein virtueller Konzeptkünstler steckt. Ein Computerprogramm. Es entwirft auf Grundlage aktueller Diskurse im Netz Konzepte für künstlerische Projekte, die Menschen realisieren sollen. Die kreative Leistung kommt von der Maschine. Der Künstler aus Fleisch und Blut wird zum Arbeiter degradiert. Das wirft Fragen auf. Philosophin und Kuratorin Inke Arns.
In der Tat, es findet eine Veränderung statt. Die Werkzeuge sind nicht mehr nur passive Objekte und Werkzeuge, die von einem Menschen benutzt werden, sondern sie werden auf einmal selbst aktiv. Und da stellt sich eben auf eine neue Art und Weise die Frage nach der Agency. Danach, wer handelt hier eigentlich? Sind es wirklich nur wir oder sind da auch andere Faktoren am Werk, andere Agenten oder andere Akteure am Werk? Und das ist, glaube ich, eben auch der Reiz, mit so Systemen zu arbeiten, dass da eventuell auch Dinge entstehen, an die der Künstler vielleicht gar nicht gedacht hat.
Und außerhalb der Kunst? Da werkeln die künstlichen Akteure ebenfalls. Mehr als die Hälfte des Datenverkehrs im Netz stammt von Maschinen. Das zeigt der aktuelle Jahresbericht des Sicherheitsunternehmens Encapsula. Demnach lag der Bot-Traffic im vergangenen Jahr bei 51,8%. Der Chiphersteller Intel geht davon aus, dass bis zum Jahr 2020 über 200 Milliarden smarte Geräte mit dem Netz verbunden sind. Vom T-Shirt bis zum Hundehalsband. Alles soll miteinander kommunizieren, ohne dass wir Menschen es überhaupt mitbekommen. Der US-amerikanische Dichter Kenneth Goldsmith bezeichnet das als eine neue Form von Poesie. Von Maschinen für Maschinen.
Thereby bypassing the human altogether. Machines writing poetry for other machines.
Maschinen kommunizieren mit Maschinen. Für den US-amerikanischen Autor Kenneth Goldsmith ist das also eine neue Form von Poesie. Eine Poesie eben für Maschinen. Aber auch die Dichtkunst und das Schreiben von Menschen für Menschen muss sich dem Digitalen anpassen, meint Goldsmith. Das Digitale erfordert eine radikale Änderung in seinem Schreib- und Leseverhalten. So zumindest seine These. Und das haben wir uns von ihm erklären lassen.
Ganz genau. Vorher aber Musik von Blomin. Und bei dem Namen könnte man fast meinen, die Künstlerin stamme aus Holland. Tatsächlich ist sie aber Italienerin, die souligen Gesang mit sanften elektronischen Klängen mischt. Inspiration zieht sie nach eigenen Angaben aus der Natur, daher vielleicht der Name. Slow Motion heißt Blomins aktueller Song, den es zum kostenlosen Download im Netz gibt.
Decided to jump in. taught me to love. You taught me to love. It was a Friday night at the same club, same old friend, but you were there.
Slow Motion von Blumen hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur, wo wir gerade über unkreatives Schreiben sprechen. Uncreative Writing nennt der Autor Kenneth Goldsmith den angemessenen Umgang mit Sprache im Digitalzeitalter. Uncreative Writing heißt auch sein Buch, das in dieser Woche in Deutschland erschienen ist, und wir haben mit ihm über seinen Ansatz gesprochen.
In diesem Buch schreibt er, es geht jetzt nicht mehr darum, neue Texte zu verfassen, sondern etwas Neues zu schaffen, indem man kreativ mit dem bereits Vorhandenen umgeht. Die erste Frage war deshalb, warum nennen Sie das unkreativ? Ist es nicht auch kreativ, Dinge neu miteinander zu mischen?
Man geht im Bereich der Kreativität immer wieder von Originalideen, von Eigenerfindungen aus. Ich hinterfrage diese Auffassung von Erfundenem. Ich glaube, dass sehr wenig dabei ist, was tatsächlich original selbst ausgedacht worden ist, sondern dass viel mehr bereits existierende Gedanken neu kombiniert werden. Bereits existierende Ideen und Literatur, die durch ein Individuum neu zu etwas zusammengesetzt werden, das dann tatsächlich etwas Neues ist. Ich denke, es ist an der Zeit, das zuzugeben.
Aber warum nennen Sie das unkreativ? Ist es nicht auch kreativ, Dinge neu miteinander zu mischen?
Wissen Sie, das ist interessant. Wir haben eine akademische Industrie in den USA, die kreatives Schreiben genannt wird, wo sie einem beibringen, ich zitiere, vollkommen originell zu sein. Der Titel meines Buches reagiert sozusagen auf die kulturellen und akademischen Zustände in den USA. Zustände, von denen ich nicht glaube, dass sie in deutschen Universitäten allzu häufig auftreten.
Sie sagen, durch die Digitalisierung müssen wir einen neuen Ansatz finden, Literatur zu produzieren, zu schreiben und zu lesen. Warum brauchen wir neue Wege?
Meiner Ansicht nach hat die Technologie das beides wesentlich verändert. Wir lesen nicht mehr so, wie wir das früher getan haben. Und wir schreiben auch nicht mehr auf die gleiche Art und Weise. Ich glaube, die Technologie und unser Verhältnis zu ihr verändern die Art und Weise, in der wir Literatur erschaffen und konsumieren.
Wie prägen die Funktionsweisen neuer Technologien und das Internet die Verfertigung von Literatur? Wie verändern sie Literatur?
Das ist ganz einfach, radikal einfach. Das Bewusstsein, dass man das ganze Internet einfach kopieren und einfügen kann, verändert den Job des Autors ziemlich stark. Früher saßen wir einfach nur mit unseren eigenen Gedanken und einem Stück Papier da. Die Tatsache, dass Sprache im digitalen Zeitalter sozusagen flüssig geworden ist, verändert die Produktion und den Konsum von Literatur.
Sie sprechen von einer literarischen Revolution. Warum nennen Sie das Revolution?
Ich glaube nicht, dass wir in unserer Lebenszeit jemals so eine große Veränderung erlebt haben, die wirklich paradigmatisch ist und die mich an die Veränderung vor 150 Jahren erinnert, als die Malerei auf die Fotografie stieß. Damals erfolgten Herausforderungen und Veränderungen auf diesem Gebiet, die durchaus damit vergleichbar sind, wie das Internet heutzutage die Literatur verändert.
Würden Sie sagen, dass es heute mehr um den Prozess geht als um den Autor?
Ich denke, dass beides untrennbar ist. Mich interessieren auch die materiellen Auswirkungen der Technologie auf die Produktion von Literatur. Für mich sind das untrennbare Prozesse.
Angesichts der Riesenmenge an geschriebenem und aufgenommenem Material, ist es dann nicht mehr nötig, Originalinhalte zu erstellen?
Das ist ja keine Vorgabe. Ich denke, Menschen werden auch weiterhin eigene Originalliteratur verfassen. Ich glaube nur, dass es eine andere Produktionsform ist. Es scheint ja keinen Mangel an neuen Werken zu geben. Manchmal frage ich mich, warum ein Autor nicht mehr so arbeiten kann wie ein DJ. Der DJ spielt ja kein Instrument, sondern verwendet Samples und kombiniert sie auf seinem Laptop. Manche machen das gut und originell und manche machen es ziemlich miserabel. Niemand würde in Frage stellen, dass ein großartiger DJ nicht auch ein Künstler ist. Irgendwie wünsche ich mir, dass diese Vorstellung auch auf die Literatur übertragen werden könnte. DJ is not a great artist. Somehow
I wish this idea could be applied to literature. Würden Sie sagen, dass die Auswahl des Materials und es in einen neuen Kontext zu stellen, die neue Kunst ist?
Wenn man sich an anderen Kunstformen orientiert, scheint das unvermeidlich. Wenn man die Musik nimmt, sieht man, dass das schon lange der Fall ist. Ebenso beim Film, wenn man die visuelle Kunst nimmt. Ebenfalls selbst, wenn man 100 Jahre zurückgeht und sich zum Beispiel Marcel Duchamps Kunst ansieht. Aber aus irgendeinem Grund war das bisher bei der Literatur noch nie der Fall. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass die Literatur sich diesen Entwicklungen anschließt. Ich sehe das als einen zeitgenössischen Umstand. Warum sollten wir in einer Atmosphäre der endlosen mechanischen Reproduzierbarkeit Literatur weiterhin genauso wie früher produzieren, als es diese Reproduzierbarkeit noch nicht gab? Literatur muss irgendwie einem anderen Standard entsprechen als Hip-Hop. Das erscheint mir lächerlich. Literatur ist held to a different standard than Hip-Hop is.
That strikes me as ridiculous. Aber woran liegt es, dass Leute sagen, das ist nicht dasselbe, dass es verschiedene Dinge sind?
Es gibt unterschiedliche Bereiche, aber sie arbeiten beide mit dem gleichen Quellenmaterial, was für viele Autoren eben auch digital ist. Die meisten Leute entwickeln ihre DJ-Sets und ihre geschriebenen Texte auf der gleichen Maschine. Und oft geraten diese Dinge durcheinander. Früher hat der DJ mit seinem Vinyl an einer bestimmten Maschine gearbeitet und der Autor mit der Schreibmaschine ebenfalls an einem eigenen Gerät. Heute passiert das alles am selben Apparat. Ich denke, wir sollten diese Hybridisierung aufgrund der materiellen Situation fördern.
Sehen Sie eine Verbindung zwischen dem Archivprojekt UboWeb und der Bricolage, die Sie in Ihrem Schreiben herstellen? Ist es eines Ihrer Ziele, mit UboWeb zukünftigen Generationen Material zur Verfügung zu stellen zur Wiederverwendung und Rekontextualisierung?
Ja. Ich denke schon. Ich ermutige zum Missbrauch des Archivs. Man kann UboWeb als historisches Archiv nutzen, aber viele nutzen es auch als Quelle seltsamer und ungewöhnlicher Klänge. Sie können so zum Beispiel dadaistische Sounds in ihren Dancefloor-Remix einfügen. Für mich ist das alles das gleiche Projekt. Es fällt mir schwer, zwischen Schreiben und Archivieren zu unterscheiden. Im digitalen Zeitalter erscheint mir beides als dieselbe Handlung.
Aber warum macht die Gesellschaft diese Unterscheidung?
Es gibt Branchen, denen einiges daran liegt, die Dinge traditionell zu halten. Es gibt Auszeichnungen. Ich halte die Institutionen, die Preise verleihen, für ziemlich konservativ. Sie haben altmodische Vorstellungen von Literatur. Hollywood möchte immer Originalskripte für Filme haben und mein Vorschlag könnte es ziemlich schwierig machen, dass das so weitergeht. Es würde mich persönlich aber sehr glücklich machen.
Wie kann man die Situation ändern?
Ich denke, die Situation hat sich schon verändert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die verschiedenen Institutionen sich gezwungen sehen, diese Tatsache anzuerkennen und ihre Vorstellung von Literatur zu ändern. Ich glaube, dass die meisten Leute da draußen bereits diese Art von Arbeit machen, es vielleicht nur nicht zugeben. Jedes Mal, wenn jemand in einen Plagiatskandal gerät, denke ich mir, wie viel einfacher es gewesen wäre, wenn derjenige von Anfang an zugeben hätte, dass er Teile des Buches nicht selber geschrieben hat. Dann hätte keiner ein Problem damit gehabt. Aber es ist dieses Vertuschen, das macht, dass man sich schlecht fühlt. Ich denke, es ist Zeit, Plagiate zu entkriminalisieren.
Tja. Klingt nach einer Maximalforderung des Autors Kenneth Goldsmith. Wir danken für dieses Gespräch.
Davon werden wir bestimmt noch hören und darüber reden. Das Duo Ashes and Dreams trennen Welten. Gitarrist Liv Mercer lebt in Großbritannien und Lisa Saunders steuert aus Kanada ihre Stimme und die Keyboard-Sounds bei. Dabei entstehen entspannte elektronische Stücke wie Mission Bell, gemacht für jeden, der eine Geschichte mit sich trägt und von einem besseren Leben träumt. Ashes and Dreams eben, Asche und Träume.
When the jerk with the dirt of a curse is brother, who's that beside you? Any smirk with a curt little verse, sweet mother, you got no pride, you. Of your mates can smother, don't let them snide you. Know the gait or the pace or the traits of another, they will not guide you.
Besprechung.
Eine Woche nach dem G20-Gipfel in Hamburg läuft die Aufarbeitung der Geschehnisse. Dabei geht es aber kaum um die politischen Ergebnisse des Gipfeltreffens, sondern vor allem um die Vorkommnisse in der Stadt Hamburg.
Und dabei geht es nicht nur um die Konflikte und Eskalationen zwischen Demonstranten, Unbeteiligten und Polizei, sondern auch um den Umgang des Staates mit der Presse. Insgesamt 32 Journalisten wurde im Nachhinein die Akkreditierung zur Berichterstattung über G20 entzogen.
Damit nicht genug, zirkulierte eine schwarze Liste mit den Namen der Journalisten und es ist unklar, wie diese zustande kam. Der Verein Reporter ohne Grenzen hat das in einer ersten Stellungnahme als unsägliche Stigmatisierung von Journalisten bezeichnet.
Wir wollen jetzt mit Michael Rediske darüber sprechen. Er ist Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag.
Kritisieren Sie generell den nachträglichen Entzug von Akkreditierung oder hier die konkrete Art und Weise, wie das geschehen ist?
Nun, also nachträglicher Entzug von Akkreditierung ist natürlich ganz ungewöhnlich. Wir können uns schon Ausnahmesituationen vorstellen, wo möglicherweise Leib und Leben gefährdet sind und man das erst im Nachhinein erfährt. Aber generell muss so eine Sicherheitsüberprüfung von Journalisten natürlich vorher stattfinden. Sie muss deswegen auch für die Betroffenen anfechtbar sein, also vor Gerichten mit einer einstweiligen Verfügung beispielsweise. Und die Möglichkeit gab es hier auf keinen Fall.
Das heißt, es ist generell undenkbar, dass es sozusagen noch im Nachhinein passiert oder das sollte einfach besser gemacht werden, wenn es denn so dringend ist?
Wie gesagt, das könnte höchstens ausnahmsweise mal sein. Ich kann nicht sagen, dass es nicht geht, wenn man irgendwie kurz bevor ein Präsident aufs Rollfeld kommt, erfährt, dass da eine Gefahr besteht. Im deutschen Presserecht wird abgewogen zwischen den verschiedenen Rechten. Die Pressefreiheit ist ein sehr hohes Gut. Aber es ist auch nicht das Einzige. Also Leib und Leben von anderen Menschen müssen dagegen abgewogen werden. Nur das Problem ist, dass hier offenbar gar nicht abgewogen wurde.
Was wäre der richtige Umgang damit gewesen, dass, wie Sie schon sagten, man die Möglichkeit hat, über eine einstweilige Verfügung dagegen noch vorzugehen? Oder was wäre das richtige Prozedere gewesen?
Man braucht ein ordentliches Verfahren, die Leute akkreditieren sich und wenn sie, ich sag mal, 2-3 Tage vorher erfahren, sie werden nicht akkreditiert aus Sicherheitsgründen, dann gehen sie zum nächsten Landgericht und beantragen eine einstweilige Verfügung, zugelassen zu werden. Zunächst mal ist dann der Staat derjenige, der beweispflichtig ist, dass tatsächlich Sicherheitsbedenken bestehen. Aber was wir im Moment erleben, ist ja, dass Herr Seibert, der Regierungssprecher, sagen muss, ja, da gibt es was, das kam vom BKA oder vom Verfassungsschutz. Und vermutlich weiß er selber nicht, auf was für Informationen das beruhte. Aber er trägt natürlich für die Regierung als Leiter des Bundespresseamtes die Verantwortung.
Und da wollte ich gerade nochmal genau nachfragen. Es wurde tatsächlich ganz viel darüber spekuliert, wie überhaupt diese Liste zustande kommen konnte. Es waren ja ganz verschiedene Dinge, wurden ja schon genannt. Das BKA hätte da was gesagt oder der türkische Geheimdienst vielleicht sogar oder vielleicht war es nur Nachlässigkeit. Gestern hat die Bundesregierung dann erklärt, einige der betroffenen Journalisten hätten sich früher gewalttätig verhalten. Ist da irgendwo schon eine für Sie zufriedenstellende Erklärung drin gewesen?
Nein, auf keinen Fall. Das ist sozusagen Streuen von Gerüchten. Das meiste ist ja von offenbar Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden durchgestochen worden an Zeitungen, an die Süddeutsche Zeitung, an die Welt. Das ist kein ordentliches Verfahren. Damit werden tatsächlich, wie wir gesagt haben, auch Leute stigmatisiert, weil sie können sich im Moment, ohne dass sie wissen, was gegen sie vorliegt, ja nicht wehren. Das kann ja auch auf keinen Fall auf die 32 zugetroffen haben, dass da irgendwas von Gewalt im Spiel war. Außerdem weiß man ja gar nicht, ist da jemand verurteilt worden? Hat es bloß eine Strafanzeige gegeben, die automatisch Ermittlungen auslöst? Das wäre sozusagen rechtsstaatlich überhaupt kein Grund, jemand auszuschließen.
Sie sagten, Sie befürchten eine Stigmatisierung der Kollegen. Welche Konsequenzen befürchten Sie denn für diese Journalisten?
Naja, das Erste, was wir erfahren haben, war ja, wie lax mit diesen Listen umgegangen wurde. Also da würde ich sagen, es war eine Panne, dass die Polizisten, die damit rumgingen, diese Listen relativ offen gezeigt haben, sodass sogar Fernsehkameras sich hinter sie stellen konnten und diese Liste abfilmen konnten. Da hat schon der Datenschutzbeauftragte gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Das ist die eine Form. Bedenklich ist aber natürlich auch, dass jetzt Namen von Journalisten kursieren und möglicherweise sie ins Zwielicht geraten, ohne dass man ihnen wirklich was vorwerfen kann. Also ich bin überzeugt, den allermeisten, ob nun 30 oder 31 von den 32, wird man so etwas wie Gewalttaten gar nicht vorwerfen können, sonst werden sie doch gar nicht durch die erste Sicherheitsprüfung gekommen.
Wenn man sich diese ganze Geschichte anguckt, drängt sich dann die Frage auf, wie tief das Problem eigentlich liegt. Ist das, was wir jetzt hier erleben, ein bedauerlicher Einzelfall vom Gipfelstress oder ist das ein vielleicht tiefer liegendes System eines systemischen Problems in Deutschland mit Pressefreiheit?
Nun, grundsätzlich hat Deutschland, wie wir in der Rangliste von Reporter ohne Grenzen ja jedes Jahr sehen, ein relativ hohes Niveau von Pressefreiheit. Übrigens dank vor allem unserer unabhängigen Justiz und dank dem Bundesverfassungsgericht, das die Pressefreiheit immer ganz nach oben stellt. Insofern müssen wir erstmal aufklären, gibt es da einen Einzelfall? Es gibt ja auch viele Einzelfälle, beispielsweise damals die Durchsuchung beim Magazin Cicero. Und dann kommt nachher das Bundesverfassungsgericht und stellt auch fest, dass das rechtswidrig war. Und das ist in den meisten Fällen von Übergriffen von staatlichen Behörden, von Staatsanwälten, von Polizisten auch in der Vergangenheit so gewesen. Ich würde darauf hoffen, aber zunächst mal müssen wir die Fakten erstmal ganz schnell aufklären. Und da darf sich Herr Seibert als Regierungssprecher nicht hinter den anonymen Diensten verstecken, die ihm irgendwas zugeliefert haben.
Kurz noch Stichwort Aufklärung. Ein anderes Thema spielt da auch noch eine Rolle. Gewalt gegen Journalisten. Das wurde viel besprochen, dass die Polizei gewalttätig vorgegangen wäre. Glauben Sie diesen Berichten? Ist das realistisch oder wie muss man damit umgehen?
Naja, als Organisation sind wir bei Reporter ohne Grenzen erstmal vorsichtig und sagen nicht, wir glauben etwas oder wir glauben etwas nicht. Nachprüfbare Berichte haben wir bisher nicht. Im Moment wird offenbar wichtiger die Akkreditierung und die Begleitung durch Polizisten von Journalisten diskutiert. Also auch das, wenn es glaubwürdige Berichte gibt, also Berichte, die mit Zeugen belegt werden, muss natürlich aufgeklärt werden. Eines unserer großen Kriterien bei Reporter ohne Grenzen in Deutschland, was auch Reporter ohne Grenzen also was auch Deutschland in der Rangliste herabgestuft hat, war tatsächlich die Gewalt gegen Journalisten. Allerdings, sie kam im Wesentlichen von rechts auf Pegida-Demonstrationen bisher. Es wäre sehr bedauerlich, wenn sich das auf Polizisten ausweiten würde.
Was sollen Ihrer Meinung nach ganz kurz zum Schluss noch die nächsten Schritte sein? Strafrechtliche Ermittlungen, politische Konsequenzen, fordern Sie da was?
Es ist sehr schwer, jetzt irgendwas zu sagen, bevor das nicht aufgeklärt wird. Aber ich glaube, Herr Seibert wird schon einiges zu erklären haben, warum hier so häppchenweise nur Stücke der Öffentlichkeit übergeben worden sind und dass wir immer noch nichts wissen. Aber das Erste, ich würde sagen, die Konsequenzen, über die reden wir, wenn klar ist, woher diese Listen kamen und warum auch man das nicht früher gewusst hat, beziehungsweise den Kollegen nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich dagegen rechtzeitig zu wehren.
G20, die Pressefreiheit und der Aufklärungsbedarf. Im Studio war Michael Rediske, Vorstandssprecher des Vereins Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Unser dieswöchiger Netzmusik-Durchstarter Fog Lake ist so gut, dass wir vom Album Dragon Chaser gleich zwei Songs spielen. Am Anfang der Sendung gab es Push und das hier war Kerosene.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wiese. Hallo.
Hallo.
Oh, vielleicht soll ich noch dein Mikrofon aufmachen.
Dann sage ich doch nochmal Hallo.
Sehr schön, hallo. Gerade haben wir ausführlich über den Umgang mit Journalisten beim G20-Gipfel gesprochen. Jetzt kommen wir zu den anderen Meldungen, die in dieser Woche diskutiert wurden.
Zum Beispiel, dass Facebook zum ersten Mal sein Löschzentrum für Journalisten geöffnet hat. Also der Ort, an dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dienstleisters Arvato im Auftrag von Facebook Hasskommentare, Hetze oder Gewaltdarstellungen aus dem Netzwerk entfernen. Tja, bisher hat ja Facebook das Zentrum immer von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Was bekamen die Kollegen denn zu sehen?
Naja, erstmal Menschen an ihren Rechnern. Auf den Bildschirmen waren aber wohl nur die öffentlichen Facebook-Regeln aufgerufen. Bei ihrer Tätigkeit durften die Journalisten den Arvato-Mitarbeitern da nicht über die Schulter schauen. Facebook berief sich da auf den Datenschutz. Persönlich befragen konnten die Kollegen drei Leute aus dem Löschteam. Dennis Horn hat das für die ARD getan und unter anderem bei WDR 5 von den Gesprächen berichtet.
Sie haben auch sehr offen darüber gesprochen, dass einen diese Arbeit natürlich verändert. Eine Mitarbeiterin hat gesagt, ich hatte schon vorher nicht so viel Glauben in die Menschheit, jetzt habe ich gar keinen mehr. Diese Mitarbeiterin ist eine, die hat kurz nach ihrer Anstellung schon ihr erstes Enthauptungsvideo gesehen, ist rausgelaufen, hat geweint, einmal, und seitdem mache ihr das nichts mehr aus, sagt sie. Gleichzeitig betonen diese Mitarbeiter aber, für wie wichtig sie die Arbeit halten, die sie da machen, weil, so haben sie es gesagt, was wir hier sehen, muss jemand anderes nicht mehr sehen.
Der Austausch mit den drei Mitarbeitern sei dann auch das Interessanteste an dem Termin gewesen, so Dennis Horn. Der Besuch war eben dann eben doch von Facebook gesteuert und viele Fragen seien offen geblieben, zum Beispiel nach welchen Regeln jetzt eigentlich genau gelöscht wird, wie der konkrete Ablauf ist und wie andere Teammitglieder die Arbeitsbedingungen erleben. Im Vorfeld gab es ja Medienberichte, dass die Situation der Mitarbeiter schlecht sei. Das hat aber zumindest niemand der Befragten bestätigt oder so gesagt. Ein Link zu den ausführlichen Erlebnisberichten von Dennis Horn gibt es auf unserer Seite www.breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Diskutiert wird in dieser Woche ja auch über ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Die Richter haben da die Verfolgung illegalen Falschherings erleichtert. Inwiefern?
Ja, konkret ging es in dem Fall um eine Frau, die in einer Tauschbörse ein Computerspiel hochgeladen hatte, ohne dass sie daran die Rechte besaß. Daraufhin hat ein Richter genehmigt, dass die Telekom als Netzbetreiber die Daten der Frau freigibt. Allerdings war sie eigentlich Kundin des Anbieters 1&1, der das Netz der Telekom nur nutzt. 1&1 hat dann den Namen und die Adresse der Frau trotzdem rausgegeben. Das war auch rechtens, hat der Bundesgerichtshof nun geurteilt. Eine richterliche Genehmigung für den Netzbetreiber gelte auch für den Endanbieter, also in diesem Fall 1&1. Deshalb dürfen die Daten der Frau auch vor Gericht verwendet werden und das war lange strittig.
Zu einem Gerichtsverfahren in einem anderen Zusammenhang kommt es möglicherweise in den USA. Da klagen 7 von Donald Trump blockierte Twitter-Nutzer. Sie wollen die Tweets des US-Präsidenten wieder lesen und kommentieren können. Ihr Ausschluss verstoße gegen das Grundrecht auf öffentlichen Diskurs, sagen Sie. Ein interessanter Aspekt, denn offenbar sehen Sie Trumps Verlautbarungen auf Twitter als eine offizielle Quelle an, zu der jeder Zugang haben sollte.
Wir werden das weiter verfolgen. Inwieweit dieser Diskurs auf Twitter fruchtbar ist, wird ja auch seit dieser Woche diskutiert. Angeregt durch 20 Thesen des amerikanischen Rechtsprofessors Eric Posner, warum Twitter eigentlich unnütz sei. Welche Gedanken führt er denn da an?
Naja, er beklagt den dürftigen Informationsgehalt von Tweets und die Unübersichtlichkeit des Dienstes. Die meisten Postings seien ohnehin nur von Empörung getrieben, ohne Überzeugungskraft und dienten höchstens der Selbstbestätigung und einem guten Gefühl. Denn jedes Like oder Retweet, jeder Retweet löst beim Verfasser die Ausschüttung vom Glückshormon Dopamin aus, sagt er. Das wiederum würde auch abhängig von Twitter machen, weil die Nutzer eben immer ihrem nächsten Dopaminkick nachjagen würden. Deshalb sei es ihnen dann letztlich auch egal, wofür sie Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen. Das sind so grob zusammengefasst die wichtigsten Punkte von Eric Posner.
Die ja auch auf ein großes Echo gestoßen sind. Es gibt ein offenes Dokument im Netz, da lassen sich die Thesen diskutieren und außerdem wurde der Hashtag ohne Twitter geboren, unter dem Menschen erklären, was sie an Twitter toll finden.
Da gab es wirklich sehr, sehr, sehr viele schöne Dinge. Was ich an Twitter ja sehr toll finde, ist, das war auch gleich eine Replik auf diesen Artikel. Da steht da drin, Twitter hat noch nie jemanden von irgendwas überzeugt. Und Akkordeonistin heißt der Account, glaube ich, hat geschrieben, doch, sie hätte mal gesagt, man solle, wenn man in Urlaub fährt, ein Foto von seinem Herd mitnehmen, damit man sicher ist, dass der aus ist. Das hätte sehr viele Menschen überzeugt.
Ja, und ich wäre zum Beispiel ohne Twitter gar nicht auf einen Ausschnitt aus der Late Show in den USA gestoßen. Dort hat Gollum-Darsteller Andy
Comedy Circus diese Woche und hier schließt sich der Kreis wieder. Tweets von Donald Trump mit der Stimme seiner berühmten Figur vorgelesen und die klingen dann von Gollum interpretiert so.
The fake news media has never been so wrong or so dirty. Purposely incorrect stories and phony sources to meet their agenda of hate. Sad. Despite the constant negative press kerfuffle.
Da lernt man doch Twitter lieben, ja.
Absolut.
Kann man sagen. Danke, Tim, für diese Medien und Meinungen. Und die Links zu all dem finden Sie auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und dort finden Sie auch die nächste Netzmusik.
Und die kommt aus der Kirche. Dort haben sich nämlich die Künstler hinter The Hetero Folk erstmals zusammen Gottesdienst gehalten und dann die gemeinsame Liebe für Musik entdeckt. Herausgekommen ist salbungsvoller Akustikgitarrenpop mit Erlösungsversprechen Your Mercy.
Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not left to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better work, better and louder than lies that I have heard. Spirit leads and spirit sings. Let me keep in step with every thundering beat. Your mercy is
andere Kryptowährungssysteme, sogenannte Blockchain-Technologien, sind ein bisschen wie Quantentheorie. Ein komplexes, für Unbeteiligte schwer zu verstehendes System.
Falls es Ihnen schon wieder entfallen war, was Blockchain ist, das sind Algorithmen, die durch Anwendung mathematischer Funktionen und verteiltem Rechnen dafür sorgen, dass Zahlenkombinationen unfälschbar festgehalten werden können.
Okay, ich sag's mal ganz einfach. Eine Art Kassenbuch, das viele Internetbenutzer gemeinsam schreiben.
Genau, das eignet sich vor allem für virtuelle Währungen, aber mal wieder klingt es so, als könnte man damit vielleicht auch die komplette Welt ändern. Aktuelles Beispiel: Civil soll den Journalismus neu erfinden.
Das Konzept, mehr gibt es noch nicht, sieht drei Teile vor. Eine Mischung aus Versteigerungs- und Crowdfunding-Plattform für journalistische Themen, eine Online-Plattform, auf der Journalisten ihre Themen gegen Bezahlung anbieten können, und ein nicht näher definierter Fact-Checking-as-a-Service-Dienst, der Fake News verhindern soll.
Wenn man jetzt ein Bullshit-Bingo spielen würde, wäre das jetzt voll. Das ist also ein Konzept voller Journalisten-Halbwörter. Aber die Frage ist natürlich, wie tragfähig ist das? Darüber haben wir mit Friedemann Brenneis vom Blockchain-Magazin The Correspondent gesprochen und wollten als erstes wissen, wo steckt denn jetzt das Potenzial von Civil, den Journalismus vielleicht wirklich besser zu machen?
Das ist tatsächlich die gute und entscheidende Frage, und ich sehe da nicht so viel Potenzial, weil wenn man sich überlegt, was die Blockchain eigentlich ist, dann passt das nicht so richtig zusammen. Die Blockchain ist eine Lösung, um einen technischen Konsens zwischen Computern herzustellen. Und das Beispiel, was da vorgeschlagen wird, um den Journalismus zu retten, da geht es ja um was ganz anderes. Da geht es ja darum, eine Plattform zu erstellen, auf der sich Leser und Journalisten austauschen können und gegenseitig finanzieren. Und das ist ja vor allem erstmal ein sozialer Konsens, der da gefunden werden muss. Und da muss man sich auch ehrlich fragen, bringt Blockchain in diesem Bereich wirklich einen Mehrwert? Und ich bin da eher skeptisch, weil diese anderen Plattformen, wo sich Journalisten an ein breites Publikum richten können, das haben wir seit 10 Jahren, das sind Blogs, oder wir haben auch Crowdfunding-Plattformen, wo man durchaus auch journalistische Projekte finanzieren kann.
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil wenn man sich das Projekt anguckt, dann sagen die ja ganz deutlich, also wir wollen sowas wie das Airbnb, das Uber, des Journalismus werden und alle Mittelsmänner ausschalten, also Verlagshäuser, große Institutionen, und es halt möglich machen, dass dieser Transfer, von dem du gerade gesprochen hast, also von Geld zwischen Konsumentinnen und Journalistinnen, dass das ja vertrauenswürdig passieren kann. Ist das nicht dann genau das Konzept, und warum kann die Blockchain, die ja eigentlich genau für sowas gemacht worden ist, dann nicht funktionieren?
Na, die Blockchain wurde eigentlich dafür gemacht, die ist ja ein Nebenprodukt von Bitcoin, wo gesagt wurde, wir brauchen ein digitales Geld fürs Internet. Und da liegt tatsächlich das große Potenzial drin, dass man sagt, finden wir vielleicht eine Möglichkeit, guten Content, journalistischen Content im Netz angemessen zu monetarisieren. Da ist ja diese ganze Debatte auch um die Kostenloskultur. Und da gibt es tolle Ansätze, die sagen, wir brauchen eigentlich nur ein Plugin für Blogs, wo dann zeilengenau abgerechnet wird, was ich gelesen habe, das zahle ich auch direkt in Bitcoin zum Beispiel. Das funktioniert ja als digitales Geld. Was ein bisschen merkwürdig ist, da eine komplett neue Plattform zu schaffen, die vor allem eben ein Ziel hat, diesen eigenen Token zu bewerben, den man braucht. Also quasi eine eigene Währung. Und da muss man sich fragen, ist das sinnvoll? Wir brauchen jetzt ja auch keinen Journalismus-Euro, den wir nur für journalistische Angebote ausgeben können und mit dem wir Journalisten bezahlen. Was wir brauchen im Netz ist tatsächlich eine einfache Bezahlstruktur, und das funktioniert tatsächlich schon mit Bitcoin, da eine eigene Plattform zu schaffen, wo Nutzer nochmal sich austauschen und dann wieder einen speziellen Token verwenden, ein spezielles Geld, was wirklich nur auf dieser Plattform funktioniert. Das hat nur den Zweck, die Betreiber reich zu machen.
Aber dennoch imaginiert die Blockchain ja Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Und wir haben ja gerade im Journalismus das Problem, wie kann Unabhängigkeit gewährleistet werden? Wie gehen wir mit Fake News um? Warum kann so ein Projekt gerade das nicht in den Griff bekommen?
Na, das Feld Journalismus an sich ist ja auch hochgradig komplex, und nicht jedes Thema kann man einfach dem freien Markt überlassen, wie es ja die Idee von den Machern von diesem Projekt ist. Dann werden einfach bestimmte Themen niemals auf der Tagesordnung landen, und andere Themen sollte man zum Beispiel auch nicht im Vorfeld öffentlich diskutieren, bevor man sie veröffentlicht. Ich meine, man kann sich vorstellen, wie das mit den Panama Papers gelaufen wäre, wenn man da von Anfang an gesagt hätte, ich habe hier vielleicht ein paar Daten, soll ich die auswerten, es geht um Steuerbetrug. Dann werden natürlich auch Leute darüber informiert, die davon unmittelbar betroffen sind. Also da ist der Themenbereich einfach zu komplex, um zu sagen, wir können den Journalismus dem freien Markt überlassen. Und grundsätzlich ist der Bereich Fake News natürlich auch nicht unbedingt für die Blockchain geeignet. Die Blockchain ist klar, die ist eine technische Lösung, um Sachen zu dokumentieren, aber eben auch nur Sachen, die auf der Blockchain stattgefunden haben. Was vielleicht eine Möglichkeit ist, die sinnvoll zu nutzen, ist zu sagen, ich habe Recherchematerial, was ich schon früh hatte, und ich lasse mir die Echtheit verifizieren. Das kann die Blockchain leisten, indem sie so eine Art Timestamp vergibt, dass sie sagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt hat dieses Dokument in der Form existiert. Und dann kann man später überprüfen, ob eine andere Variante davon vielleicht gefälscht ist. Aber das ist vielleicht nur ein kleiner Teil, was die Blockchain leisten kann, um diesem gesamtgesellschaftlichen Phänomen Fake News etwas entgegenzusetzen.
Jetzt ist es ja aber ein Phänomen, was man also abgesehen von diesem Projekt immer mal wieder in den letzten Monaten hört. Also wir haben jetzt gerade gelernt, für Journalismus taugt das nicht, vielleicht für einzelne Konzepte, aber nicht so revolutionär weltverändernd. Aber sobald Blockchain oder eine neue Blockchain programmiert wird, taucht immer wieder das auf, wir machen jetzt irgendwas ganz anders, ganz toll. Ist das so eine Art Goldgräberrausch oder muss man ganz ehrlich sagen, da wird versucht, Leute über den Tisch zu ziehen, indem man sagt, kauft unser neues Produkt, und die Idee ist eigentlich immer nur, noch einen neuen Markt für Währungsspekulationen aufzumachen.
Das eine schließt das andere nicht aus, aber ganz klar ist es das Letzte, dass versucht wird, einfach jede Idee gerade zu Geld zu machen, weil es so gut funktioniert. Das Wort Blockchain ist einfach ein Magnet für Geld im Internet gerade. Und da gibt es ganz krasse Beispiele, dass Projekte 35 Millionen Dollar innerhalb von 30 Sekunden eingenommen haben. Oder ein anderes Projekt hat insgesamt 150 Millionen Dollar eingenommen. Und jetzt gerade erst, und das finde ich halt so super skurril, und das zeigt auch, wie abstrus diese Situation ist, hat ein Projekt, das will eigentlich nur ein Bot schaffen, womit sich Nutzer in Social Media Fax schicken können als kleine Nachrichten. Das hat innerhalb von 30 Minuten 30.000 Dollar eingenommen. Und das zeigt eigentlich, wie abstrus dieses Crowdfunding über irgendwelche Tokens auf Blockchain-Basis mittlerweile ist.
Nur zur genaueren Verständlichkeit, wird dort ein Fax verschickt, also ein digitales Papier, oder ein Fuck, also ein englischer Fluch?
Es ist wirklich das Letztere, also F-U-C-K. Da wird einfach mit dem Wort gespielt, dass man sagen kann, ich kann dir ein Fuck schicken oder kann sagen, ich gebe einen Fuck darauf, was du getan hast. Das ist einfach nur eine Wortspielerei mit dem Kraftausdruck letztlich.
Was für Projekte sind das noch? Sind das Dinge, wo sich sehr leicht ein Konsens finden lässt, so nach dem Motto, so wird die Welt besser?
Es gibt einige Projekte in diesem ganzen Wahn, gerade an Blockchain-Projekten, die haben wirklich Potenzial, auch die Eigenschaften der Blockchain zu nutzen. Also ein Projekt zum Beispiel, das hat auch sehr viel Geld eingenommen, das möchte Identitäten sichern. Das sagt, 2 Milliarden Identitäten von Leuten sind nicht gut aufgehoben bei Facebook, und wir brauchen eine dezentrale Plattform, wo jeder selbst über seine Daten verwalten kann. Und das ist natürlich eine tolle Idee, die es vielleicht auch wert ist, mit Geld zu unterstützen und darin zu investieren. Aber das ist ungefähr 1% von dem, was da draußen gerade an Crowdfunding-Projekten mit dem Hype-Wort Blockchain gestartet wird. Und die anderen 99% sind halt nur Spekulationen und vielleicht auch dazu da, Leute über den Tisch zu ziehen.
Vielen Dank, Friedemann Brenneis. Wir lassen also erstmal die Finger vom Blockchain-Journalismus und bleiben bei Radio und Podcasts. Allerdings erst nächste Woche wieder, denn für heute ist Breitband vorbei. Wobei, den Podcast, den können Sie natürlich nach der Sendung gleich noch nachhören.
In der Tat. Ja. Nach den Nachrichten hier geht es im Theatermagazin Rang 1 mit Janis Elbira um den russischen Theatermacher Kirill Serebrennikov, das Stück Heuchelei und einen ganz besonderen Protest gegen AfDler.
Und zum Schluss dieser Sendung hast du noch was vorbereitet, Markus?
Wir kehren sozusagen zum Anfang zurück, ja. Und ich habe unkreative Kunst vorbereitet. Ich bin schon gespannt, wie das wird.
Teil 1 ist die Netzmusik, die gehört zu deinem Kunstwerk dazu, und die kommt von William Ross Chernoffs Nomads. Diese Nomaden sind talentierte Musiker. Ja, und ihr Titel heißt Aim to Stay.
Genau, das andere ist, wir haben ja heute über den State of the Art von Computerkunst, also von algorithmengenerierte Kunst geredet. Das gibt es aber schon sehr, sehr lange. Ne? Schon 1959 hat der Informatiker Theo Lutz ein Programm geschrieben, was Worte zusammenwürfelt, und daraus sind stochastische Texte entstanden, und da einen Teil wird jetzt vortragen. Also,
ich sag schon mal Tschüss. Tschüss.
Punkt Nummer 1, die Musik. Punkt Nummer 2, stochastischer Text. Ein Gast ist leise, jedes Bild ist fern. Ein Tisch ist offen, jeder Knecht ist frei. Jeder Turm ist neu und ein Bild ist alt. Nicht jeder Tisch ist groß oder jedes Dorf ist alt. Auf Wiederhören.